Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen im libertären Podcast, dem ernsten und satirischen Monatsrückblick im anarchistischen Radio Berlin. Wir blicken auf den Januar 2026 zurück. Wir haben ganz viele Kurznachrichten, ein Interview mit Anti-ICE-AktivistInnen aus Minneapolis, noch mehr Absurditäten aus der Weltpolitik, einen Beitrag zur Spitzelaufdeckung bei der IL Bremen und nehmen selbstverständlich auch unter die Lupe, wo schon wieder angeblich Anarchie herrschen soll. Girly Zaun Projekt. Hohe Kosten und anhaltender Widerstand. Jährlich werden mindestens 800.000 Euro für private Sicherheitsdienste eingeplant. Allein in den letzten 6 Monaten haben Polizeieinsätze zur Zaunbewachung Kosten von etwa 1 Million Euro verursacht. Die Initiative Girly247 fordert die sofortige Einstellung der Bauarbeiten. Stattdessen sollten die Gelder in soziale Projekte wie Wärmecafés für Obdachlose oder Unterstützungseinrichtungen fließen. Kritik gibt's aber nicht nur in den Kosten. Die AktivistInnen sehen das Projekt als Ausdruck struktureller Probleme und fordern grundlegende Veränderungen von bezahlbarem Wohnraum bis zur Bekämpfung von Racial Profiling. Die Initiative kündigt weitere Proteste und mögliche Widerstandsaktionen an. Am 6. Januar haben antimilitaristische AktivistInnen das Werk der Rheinmetall Waffen Munitions GmbH im Berliner Wedding mit einer Protestaktion konfrontiert. Hintergrund ist die geplante Umstellung des Produktionsstandorts auf Munitionsherstellung. Ab Sommer 2026 soll das Werk NATO-Artilleriemunition im Kaliber 155 mm herstellen. Die AktivistInnen kritisieren die Aufrüstung und fordern stattdessen eine soziale und ökologisch sinnvolle Produktion. Eine weitere Aktion vor dem Weddinger Rheinmetallwerk erfolgte am 30. Januar. Eine Gruppe von GewerkschafterInnen, AktivistInnen und AntimilitaristInnen flyerte und sprach mit Beschäftigten über die geplante Produktion von NATO-Artilleriemunition. Kurz nach Beginn der Aktion rief das Unternehmen die Polizei. Die Cops trafen etwa 20 Minuten später ein. Ein Aktivist, der die Versammlung angemeldet hatte, wurde mit einer Ordnungswidrigkeit konfrontiert. Alle Teilnehmenden mussten ihre Personalien angeben. Auch aus dem Wendland gab es antimilitaristische Aktionen. AktivistInnen blockierten am Morgen des 4. Februar das Werktor der Rüstungsfirma Harder Digital. Die Gruppe um Rise Up for Rojava und Women Defend Rojava verzögerte die Produktion von Zieloptik und militärischen Nachtsichtgeräten um rund 1 Stunde unter dem Motto Gegen Kapitalismus und Krieg vom Wendland bis nach Rojava. Das Unternehmen liefert Zieloptik an etwa 30 NATO-Staaten. Trotz der Blockade blieben alle AktivistInnen von polizeilichen Maßnahmen unbehelligt. Die Blockierenden kritisierten die Rolle von Harder Digital im globalen Rüstungsgeschäft und zeigten Solidarität mit der Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien. Am 22. Januar drangen Sekos erneut in die Häuser der Habersatstraße 44 und 48 ein. Die BewohnerInnen ziehen Bilanz. Systematische Zerstörung von Wohnräumen, kritische Infrastruktur wurde beschädigt, Wasserversorgung im Gebäude Nummer 46 wurde unterbrochen. Sie kritisieren das Vorgehen des Bezirksamts und werfen den Verantwortlichen vor, Menschen in der Winterkälte aus ihren Wohnungen drängen zu wollen. Das Projekt befindet sich nach eigener Einschätzung in seiner bislang kritischsten Phase seit Beginn der Besetzung Ende 2021. Laut einem anonymen Bericht steht das Bezirksamt unter Verdacht, Immobilieninteressen über MieterInnenschutz zu stellen. Es soll die EigentümerInnen aktiv bei einer fragwürdigen Entmietungsstrategie unterstützt haben, und zwar mittels Aufforderung zum Abrissantrag vorrechtlicher Frist, Duldung von Leerstand und ungenehmigter Entmietung sowie Vermischung von Verwaltungsinteressen mit Immobilienwirtschaft. Die Bezirksverordnetenversammlung scheint zunehmend ihre Kontrollfunktion zu verlieren und Weisungen widerspruchslos hinzunehmen. Indes steht das ursprünglich vereinbarte Ersatzobjekt in der Papierstraße für die HabersatbewohnerInnen nicht mehr zur Verfügung, da das Grundstück zwischenzeitlich verkauft wurde. Für den Kampf um Wohnraum fand am 2. Februar ein Gedenken an die Räumung der Liebig 14 statt. Zum 15. Mal jährte sich die Räumung des Hausprojekts in Berlin-Friedrichshain. Bei eisigen minus 8 Grad versammelten sich etwa 30 Menschen, um an den Widerstand gegen die Zwangsräumung im Jahr 2011 zu erinnern. Damals waren rund 2000 Cops im Einsatz, um 25 BewohnerInnen aus dem Haus zu räumen. Das Debanking geht weiter. Der Zoll hat ein neues Handbuch für Banken herausgegeben, das die Identifizierung mutmaßlicher Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erleichtern soll. Das Dokument mit dem offiziellen Titel Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung definiert verdächtige Merkmale, die eine Überprüfung von KundInnen rechtfertigen könnten. Darunter Zahlungen an Medien oder Buchhandlungen mit politisch als radikal eingestuften Inhalten oder auch Verbindungen zu Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Zwischenzeitlich gab ein Gerichtsurteil kurzfristige Hoffnung. Das Landgericht Göttingen verpflichtete Anfang Januar, die Sparkasse das Konto der Roten Hilfe weiterzuführen. Die Kontokündigung sei rechtswidrig gewesen. Urteil im Budapest-Komplex. Das Gericht in Ungarn sprach Mayer schuldig, ohne stichhaltige Beweise für die vorgeworfenen Körperverletzungsdelikte zu haben. Alle 4 Zeuginnen konnten Mayer nicht als Täterin identifizieren. Insgesamt wurden 17 Jahre Haft verhängt. Eine Person, die zur Beobachtung vor Ort im Gericht war, fasst die Urteile zusammen.
Mayer hat 8 Jahre Zuchthaus, wie sie es in Ungarn nennen, die strengste Form von Strafvollzug bekommen im Urteil. Und neben Mayer waren ja auch noch Gabriele aus Italien und Anna M. aus Berlin angeklagt. Gabriele hat 7 Jahre bekommen, Anna auf Bewährung 2 Jahre. Ja, ein furchtbares Urteil für alle Angehörigen, aber auch für die ganze Bewegung.
Das Solidaritätskomitee wertet das Urteil als gezielten Angriff auf antifaschistische AktivistInnen. Am Samstagmorgen des 3. Januar wurde ein Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz verübt, der einen flächenhaften Stromausfall für etwa 45.000 Haushalte und über 2.200 Betriebe im Südwesten Berlins zur Folge hatte. Verantwortlich zeichnete sich laut BekennerInnen-Schreiben eine Vulkangruppe, den Herrschenden den Saft abdrehen. Scheinbar handelt es sich nicht um dieselbe Gruppe, die in der Vergangenheit unter dem gleichen Namen Anschläge verübte, wie zum Beispiel auf die Tesla-Baustelle in Grünheide. Zumindest laut einem Distanzierungsschreiben. Kritik gab es nämlich unter anderem wegen mehrerer vom Stromausfall betroffener Pflegeheime und Krankenhäuser. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ermittelt inzwischen gegen die AktivistInnen wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Zudem wird natürlich auch wieder nach mehr Videoüberwachung geschrien. Passend dazu steht der Bundesnachrichtendienst vor einer erheblichen Ausweitung seiner Kompetenzen. Geplant ist, dass der Geheimdienst Kommunikationsdaten bis zu einem halben Jahr speichern darf, Datenverkehr an Internetknoten umfassender überwachen kann und neue Befugnisse zum Hacken und zur Spionage erhält. Besonders umstritten dabei, der BND soll künftig bis zu 30% des globalen Datenverkehrs abgreifen und nicht nur Metadaten, sondern auch Kommunikationsinhalte analysieren dürfen. Da die geplanten Befugnisse unter anderem die Pressefreiheit gefährden, hat Reporter ohne Grenzen bereits Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Ein konkreter Zeitplan für das neue Gesetz steht noch aus. Die Ressortabstimmungen laufen bereits. Auch im Thüringer Landtag wurde eine weitreichende Novelle des Polizeigesetzes diskutiert. Die Koalition aus CDU, BSW und SPD will der Landespolizei neue Befugnisse geben, darunter Verhaltensscanner in Gefängnissen zur automatischen Gefahrenerkennung, Videodrohnen bei öffentlichen Veranstaltungen, elektronische Fußfesseln bei erweitertem Anwendungsbereich und Taser-Einsatz der Polizei. Innenminister Georg Mayer verteidigt die Maßnahmen mit dem Argument, man wolle keine Insel für Kriminelle sein. Besonders umstritten sind automatisierte Datenanalysen und die Möglichkeit, Verdächtige über mehrere Kameras zu verfolgen. Die Spionagesoftware Palantir wird ausdrücklich ausgeschlossen. Andere Softwarefirmen sollen die Technologien umsetzen. Die Novelle muss erst noch beschlossen werden.
Jinjian Azadi. Die sehr bekannten Wörter, die Frauenleben Freiheit bedeuten, werden erneut auf eine sehr schwere Probe gestellt. Die Situation in Kobane spitzt sich immer weiter zu. Die humanitäre Lage wird immer schwieriger. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten. Die Verteidigungskräfte in Rojava, also Nordostsyrien, haben angekündigt, dass sie auch zukünftig unter allen Umständen ihr Territorium und die Bevölkerung gegen äußere Angriffe schützen werden. Menschen wie die 62-jährige Serifa aus Kobane hat sich den Selbstverteidigungskräften der Stadt angeschlossen. Trotz einiger Temperaturen sowie der eingeschränkten Versorgungslage nimmt sie aktiv an der zivilen Mobilisierung teil, die Mitte Januar von der Autonomieverwaltung ausgerufen wurde. Sie sagte, dass die Menschen ihre Stadt verteidigen, ihr Land und ihre Würde. Sie ist fest entschlossen, den Milizen und Söldnergruppen den Weg nach Kobane zu versperren und ihnen den Traum der gewaltsamen Übernahme nicht zu erfüllen. Serifa nimmt damit eine symbolische Position ein, die kein Interesse daran hat, zurückzuweichen. Sie sagte, sie hätten genug Tränen bei den Müttern gesehen und wir wollen nun mit unseren Kindern Widerstand leisten, bis zur letzten Kraft. In diesem Sinne. Berhwaran Jihan E. Widerstand ist Leben.
So, nach den ganzen Nachrichten jetzt erstmal ein bisschen Musik. Wir hören Petrol Powder von Spikes. Fuck you up, check this up. Der ICE Agent, der am 7. Januar René Nicole Macklin Good in den Kopf schoss, erhielt wegen seiner Tat Spenden vom braunen Teil der Gesellschaft. Er ist nun Millionär. Solche und andere Horrornachrichten erreichen uns aus den USA. Vermutlich verfolgen viele von uns die Entwicklungen mit großer Sorge. Insbesondere stellte sich ja die eine genannte Kraft besonders heraus. ICE, die United States Immigration and Customs Enforcement. In Minneapolis stellt sich die Situation besonders heftig dar. Wir haben ein Interview von The Beautiful Idea mit zwei AktivistInnen aus Minneapolis übersetzt. Die beiden beschreiben hauptsächlich ihre Organisation, dabei schildern sie aber auch Gewalt gegen Menschen.
Der offizielle Bericht des Heimatschutzministeriums der USA sagt, dass Julio César Sosa Celis, der aus Venezuela kommt, von ICE-Beamtinnen in Notwehr ins Bein geschossen wurde. Angeblich, nachdem er vor einer gezielten Verkehrskontrolle abgehauen ist und dann zusammen mit zwei anderen Personen vor einem Haus die Beamtinnen mit einer Schaufel oder einem Besenstiel angegriffen hat. Die Verwandten von Sosa Celis sagen aber, dass er in der Haustür angeschossen wurde und nicht draußen auf der Straße, während einer Rangelei. Sie sagten auch, dass Sosa Celis nicht die Person war, die die ICE-Beamten ursprünglich bei einer Verkehrskontrolle festnehmen wollten. Laut der Washington Post öffnete Sosa Celis die Tür, um seine FreundInnen reinzulassen, und als er die Tür wieder schließen wollte, schoss ihm ein ICE-Beamter ins Bein. Nachdem mit chemischen Waffen in das Haus geschossen worden war, in dem Sosa Celis und mehrere andere Personen, darunter mindestens ein kleines Kind, Zuflucht gesucht hatten. ICE-Beamte nahmen ihn und zwei weitere Venezolaner vor Ort fest. Kurz darauf sammelte sich eine große Menschenmenge in der Gegend. Mehrere Livestreams des Vorfalls zeigen, dass trotz mehrerer Tränengasgranaten, die von Bundesbeamtinnen abgefeuert wurden, einige ICE-Fahrzeuge sofort gestürmt und zerstört. Heute sprechen wir mit Genossinnen in Minneapolis darüber, wie die autonome Anti-ICE-Bewegung dort aussieht.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Ihr könnt euch unseren Zuhörenden so vorstellen, wie ihr möchtet.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Jelly. Ich benutze die Pronomen they oder sie. Ich bin Pflegekraft und Organisiererin in Minneapolis. Ich lebe seit etwa 8 Jahren hier, nachdem ich aus Chicago hierher gezogen bin und war um 2021 ziemlich stark in andere Widerstandsbewegungen in Minnesota involviert und habe hier wirklich eine Heimat gefunden. Ich organisiere mich hier mit meinem Freund Loam.
Hallo, ich bin Loam. Ich bin auch Organizer in Minneapolis. Ich habe mich in den letzten Jahren vor allem an der Ostküste in der Gewerkschaftsarbeit und anderen sozialen Organisationen engagiert, bin aber vor einigen Monaten nach Minneapolis zurückgezogen und habe mich im letzten Monat oder so an der Belagerung beteiligt.
Könnt ihr ein bisschen darüber reden, wie sich diese Tendenzen, also einerseits die Befriedung und andererseits die Eskalation in den letzten Wochen in Minneapolis verändert haben oder aufeinander eingewirkt haben? Und gibt es explizite Gespräche darüber, wie schädlich die Befriedung für den Kampf gegen die ICE sein kann? Ändern die Leute ihr Verhalten? Werden Dinge, die vorher nicht okay waren, plötzlich normaler? Ich bin gespannt, von euch zu hören, was ihr vor Ort beobachtet habt. Jelly, möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, ich werde mein Bestes geben. In gewisser Weise weiß ich nicht, ob diese beiden Dinge immer im Widerspruch zueinander stehen. Ich sehe, dass viele dieser Dinge fast schon zwangsläufig passieren, wenn Menschen mit der ICE konfrontiert sind. Ob sie nun als BeobachterInnen tätig sind, ob sie patrouillieren oder hinterherkommen. Sie sind diejenigen, die die Gewalt in ihren Händen halten. Dies ist ein wirklich wichtiger Standpunkt, den man gegenüber den Medien und anderen Stellen immer wieder hervorheben sollte. Unsere NachbarInnen helfen sich auch gegenseitig, sich zu beruhigen, wenn sie mit der ICE konfrontiert werden. Sie kommen als Verstärkung, bieten Tee, Essen und Unterkunft nach einer Begegnung an. Es ist erstaunlich, wie unsere NachbarInnen füreinander da sind. Einheit ist wirklich das, was uns derzeit in Minneapolis zusammenhält, dass wir alle aufeinander achten. Einige Leute glauben, dass wir in diesem Kampf immer noch auf die passive Weise gewinnen können. Ich denke jedoch, dass das definitiv schädlich sein kann. Es gibt viele Leute in Minneapolis, die wirklich dagegen sind. Und es gab definitiv eine Eskalation mit einer direkten Aktion, wie dem Blockieren von ICE-Fahrzeugen. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass sich jemand in diesem Fahrzeug befindet und wir sie nicht wegfahren lassen wollen, bevor sie diese Menschen aus dem Fahrzeug freigelassen haben. Wir haben über solche Strategien diskutiert, auch darüber, wie wir dabei die Sicherheit der Menschen gewährleisten können.
Willst du noch etwas hinzufügen, Loam?
Ich denke, dass es in den letzten Wochen offensichtlich unglaublich fließende und sich ständig ändernde Zielvorgaben gegeben hat. Da wir tausende weitere Beamtinnen auf die Straßen geschickt haben und Menschen offensichtlich ermordet wurden, Taktiken von Tag zu Tag sind einfach wie eine absolute Kehrtwende. Es gibt viele Gründe, stolz auf die Infrastruktur zu sein, die rund um die Rapid Response Networks entstanden ist. Es gibt aber auch berechtigte Kritik daran, wie sie betrieben werden. Viele der Dinge, die du erwähnt hast, sind Frustrationen, die in der Stadt aufgekommen sind. Das ist offensichtlich ein sehr großes Thema in der Stadt und es gibt viele konkurrierende Sichtweisen. Damit einhergeht natürlich eine Menge Friedenspolizei. Die Natur der Rapid Response Networks bringt es mit sich, dass einige Leute ziemlich schwere Aufgaben übernehmen, die sie in emotional sehr belastende Situationen bringen und manchmal dazu führen, dass sie sich für potenziell tödliche Interaktionen verantwortlich fühlen, die Menschen mit ICE-Beamtinnen vor Ort haben. Manchmal kommt es zu Ängsten. Das Gefühl, für das individuelle Risiko dieser Person verantwortlich zu sein, hat sicherlich dazu geführt, dass Leute gebeten wurden, sich in Momenten zurückzuhalten, die sonst zu einer wirklich heftigen Eskalation hätten führen können. In den letzten Tagen ging das sogar so weit, dass den Leuten gesagt wurde, sie sollten die Beamtinnen nicht auf die Autobahn folgen, wo sie leicht jemanden aus den Augen verlieren könnten, was zu weiteren Entführungen von BeobachterInnen führen könnte. Eine weitere Dynamik, die im Laufe dieser Woche deutlich wird, ist ein Gefühl der Gesetzlosigkeit, wenn es um Interaktionen mit der ICE geht. Denn es wird immer offensichtlicher, dass es sich hierbei nicht um echte Strafverfolgungsbeamtinnen im eigentlichen Sinn handelt, außer dass sie eine Marke tragen. Und obwohl sie offensichtlich sehr bereit sind, tödliche Aktionen und tödliche Gewalt anzuwenden, ist ihre Fähigkeit, tatsächlich Anklage zu erheben, Massenverhaftungen durchzuführen, sehr, sehr begrenzt. Ich denke, es gibt diese unglaublichen Momente der Protagonisierung, in denen die Leute coole und wilde Sachen auf der Straße machen, die Grenzen verschieben, weil wir erkennen, wie machtlos diese Schweine sind. Während meiner gesamten Erfahrung in der Krisenarbeit war ich ziemlich überrascht, wie wenig Präsenz die MPD zeigt, dass es möglich ist, den Menschen erhöhte Risiken einzugehen. Offensichtlich nutzt eine Polizeibehörde, die so korrupt und verabscheuungswürdig ist wie eh und je, diesen Moment, um auf eine andere Gruppe von MörderInnen zu zeigen und zu sagen, wir sind nicht wie die und legen den Fall zu den Akten. Was meiner Meinung nach dazu führt, dass die Leute größere Risiken eingehen können.
Ein Teil dessen, worauf Loam und ich mit unserer gemeinsamen Organisation hinarbeiten, ist, Leute zu versammeln, die in einem ähnlichen Alter und einer ähnlichen demografischen Gruppe sind wie wir. Also weiße Leute in den 20ern, die in der Regel in irgendeiner Form genderqueer sind und sich an einen Punkt zu bringen, an dem sie nicht glauben, dass sie alles befolgen müssen, was ihnen der Dispatcher auf der Straße sagt, indem wir sie darauf vorbereiten, in Bezugsgruppen hinauszugehen und autonom zu handeln. Wir können uns einfach nicht in Gruppen bewegen. Wenn wir das tun, sind wir verletzlicher. Die Leute sollten Zugang zu Führungskräftetraining und autonomen Bewegungen auf der Straße haben. Wie können wir die Leute so ausrüsten, dass sie mit gesundem Menschenverstand handeln, persönliche Risikobewertungen vornehmen und auch einfach mit gut organisiert sind, um eine Bezugsgruppe zu haben, mit der sie eine Beziehung aufbauen, der sie vertrauen und mit der sie rausgehen können?
Minneapolis ist bekannt für seine große somalische Bevölkerung, von der viele in den 90er Jahren in die USA kamen, um den damaligen Bürgerkrieg in Somalia zu entkommen. Sie haben gesehen, dass sie durch den jüngsten Zustrom von ICE in die Stadt noch mehr unter Druck geraten sind. Gibt es eine Geschichte der Unterstützung für diese Gemeinschaft oder organisiert sich die Community selbst Anti-ICE- oder Anti-Polizei-Aktionen? Oder gibt es vielleicht derzeit Bemühungen um eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gemeinschaften?
Vor ICE somalische AmerikanerInnen ins Visier nahm, lebten die meisten Menschen ziemlich harmonisch, wenn auch kulturell getrennt von der somalischen Bevölkerung hier in Minnesota. Historisch gesehen gab es nicht wirklich die Notwendigkeit, unsere Beziehungen zu dieser Community gegen Einwanderungen zu stärken. Weil viele von ihnen US-BürgerInnen sind und den formellen Einbürgerungsprozess durchlaufen haben, um als amerikanische StaatsbürgerInnen anerkannt zu werden und diese Rechte zu haben. Die gezielte Verfolgung somalischer AmerikanerInnen und insgesamt die Fremdenfeindlichkeit aufgrund ihrer Religion sind wirklich schrecklich anzusehen. Die somalische Community ist sehr eng verbunden. Sie sind alle sehr, sehr eng miteinander verbunden innerhalb der Bevölkerung des Bundesstaates Minnesota. Es werden also Schritte unternommen, um sich als Verbündete für das zu zeigen, was sie bereits tun, nämlich sich zueinander zu organisieren und auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen. Ich sehe immer noch viele somalische AmerikanerInnen in der Stadt. Sie sind nicht so verängstigt wie andere Minderheiten, würde ich sagen, weil sie US-BürgerInnen sind, aber sie werden trotzdem ins Visier genommen, auch wenn sie ihre Papiere vorweisen können. Es ist also definitiv eine heiklere Art, mit unseren NachbarInnen mit Migrationsbiografie hier umzugehen. Es gibt Verteidigungsstrategien für dieses Wochenende. Es gibt einen rechten Influencer, der angeblich einen Marsch in der Innenstadt von Minneapolis nach Cedar Riverside plant, wo die Mehrheit der somalischen Bevölkerung lebt. Und es gibt Pläne, mit unseren Pfarrerinnen vor Ort zu sein, um diese Nachbarn zu verteidigen, auch wenn wir nicht ständig direkt mit ihnen in Verbindung stehen. Die somalische Gemeinschaft weiß, dass weiße Verbündete da sind, um sie zu unterstützen. Das ist zumindest positiv.
Ja, das ist cool zu hören, danke. Wie kann man euch am besten unterstützen? Und was würdet ihr euch anderswo wünschen? Findet ihr es sinnvoll, dass Menschen, die in der Nähe oder weiter entfernt wohnen, kommen, um euch zu helfen? Und gibt es Dinge, die dabei hilfreich oder eher hinderlich wären?
Ich würde mir wünschen, dass alle in anderen amerikanischen Städten unsere Erfahrungen und unsere Fehler analysieren und daraus lernen und sich auf ihre eigene Belagerung vorbereiten. Das ist zu erwarten, weil dies wäre nämlich umsonst, wenn wir nicht in der Lage wären, dem nächsten Minneapolis dabei zu helfen, sich besser auf die eigene Invasion durch die Behörden vorzubereiten. Das führt uns zurück zu einem früheren Punkt. Die Tatsache, dass wir alle ständig vor Ort sind, kann manchmal dazu führen, dass wir einen langfristigen Plan vermissen. Wir haben viele kluge Köpfe außerhalb der Stadt, die mit uns zusammenarbeiten können, auch wenn sie derzeit nicht vor Ort sind, um die besten Strategien zu entwickeln, um die ICE endgültig loszuwerden. Ich weiß, dass alle im Land darüber nachdenken und daran arbeiten. Aber ja, ich denke einfach, dass es viel mehr als nur diese Leute in der Stadt braucht, um die erkennen, nicht einfach in die nächste unglückliche Stadt weiterzureichen. Das ist etwas, wovon wir alle auf der Hut sind. Wir alle wollen, dass die ICE verschwinden und wir wollen nicht, dass sie als nächstes nach Detroit gehen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es also ein ganzes Dorf.
Die ICE ist seit Dezember in Minnesota. Die Besetzung dauert also schon etwa 6 Wochen. Jetzt sehe ich einige Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Viele Leute sind mittlerweile gut organisiert, aber sie sind noch dabei zu begreifen, dass es sich um völlig gesetzlose Beamtinnen handelt. Sie müssen erkennen, dass unsere NachbarInnen in unserer Gemeinde weiterhin verschleppt werden könnten, wenn wir sie nicht verteidigen. Und so wächst die Militanz, die notwendig ist, um die Sicherheit unserer NachbarInnen zu gewährleisten, immer weiter. Lohm hat vorhin über die Friedenspolizei, die den normativen Ansatz zur Organisation und den Umgang mit den Beamtinnen verfolgt, gesprochen. Ich denke auch, dass eine Eskalation zu diesem Zeitpunkt notwendig ist. Und es gibt Leute, die dazu bereit sind. Es gibt unzählige Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Finanziell brauchen die Leute Hilfe, um sich Lebensmittel zu beschaffen, weil sie nicht zur Arbeit gehen können. Dafür gibt es unzählige Möglichkeiten der gegenseitigen Hilfe. Hoffentlich könnten wir einige davon in dieser Podcast-Folge vorstellen. Ich würde auch sagen, dass es super hilfreich ist, wenn man als Organisierende vorbeikommt. Sie fliegen Agenten aus allen möglichen Orten ein. Wir freuen uns über Besuchende hier. Viele von uns sind auch emotional und körperlich erschöpft. Wir sind müde und brauchen Pausen. Deshalb heißen wir alle Freundinnen willkommen, die gegen den Faschismus kämpfen wollen. Denn wir sind gerade das Testfeld. Das glaube ich wirklich. Was andere Städte noch erleben werden, kann ich nicht vorhersagen. Aber hier passiert es gerade. Und für Leute, die flexibel sind und Zeit haben, haben wir Sofas und Essen. Also wenn du eine Person in Minneapolis kennst, ist das wie eine Einladung.
Gibt es bestimmte Dinge, die du dir von Leuten gewünscht hättest, bevor wir diesen Höhepunkt erreicht haben, die geholfen hätten, das Problem effektiver anzugehen? Und Dinge, die die Leute in anderen Städten deiner Meinung nach jetzt tun könnten, wenn sie es nicht schon tun?
Ja, ich denke, dass man zumindest einen Blog-Chat mit den NachbarInnen organisieren kann, die man schon kennt, und an die Türen klopfen kann, bevor die Leute in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden. Denn wir erleben gerade, dass unsere NachbarInnen mit Migrationshintergrund, die in ihren Häusern eingeschlossen sind und uns nicht die Tür öffnen und wir sie nicht in einem Gruppenchat aufnehmen können, um sie auf dem Laufenden zu halten. Zum Glück hat mein toller Mitbewohner in meinem Blog vor über einem Monat damit angefangen. So haben wir zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, in der alle Spanisch sprechen und in der wir die Leute nach ihren Essensbedürfnissen fragen können.
Wir fahren schnell auf diesen Straßen, um an Orte zu gelangen, an denen wir von Entführungen gehört haben. Die Fälle, in denen Menschen verschleppt werden, geschehen innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und oft ist es schon zu spät, wenn man zwei Blocks entfernt ist, wenn man einen Gruppenchat mit seinen Nachbarn hat und Leute in seiner unmittelbaren Umgebung oder gefährdete Bevölkerungsgruppen warnen kann, wenn die Einwanderungsbehörde vorbeikommt. Dann ist das letztlich das, was die Beamtinnen wirklich abschreckt und zum Erfolg führt.
Gibt es noch etwas, worüber ihr sprechen oder das ihr kommentieren möchtet, bevor wir das Interview beenden?
Leute kennenzulernen, die man vorher nicht kannte, ist eines der Dinge, mit denen ich versuche, das Schöne im Chaos zu finden. Diese netten Leute haben uns an einem Sonntagmorgen ganz früh zu sich nach Hause eingeladen, um eine Tasse Tee zu trinken. Vorher hatten wir sie noch nie getroffen und jetzt kenne ich meinen Nachbarn in einer zufälligen Straße oder so.
Ja, und manche Menschen, von denen man das nie erwartet hätte, können einem manchmal so sehr den Rücken stärken, wenn man es braucht. Ich habe das erlebt, als ich auf dem Land gelebt habe, was mich manchmal echt überrascht hat von den Leuten. Und ich denke auch, dass diese Fähigkeit in städtischen Gebieten sehr schwach sein kann. Es ist ganz normal, dass wir voneinander isoliert sind. Man kann nebeneinander wohnen und sich trotzdem kaum jemals begegnen. Deshalb finde ich es wert, diese Fähigkeit zu trainieren, egal wo man lebt.
Ja, das stimmt.
Loam, hast du noch was zu sagen?
Ich finde, deine Fragen haben mir die Möglichkeit gegeben, das zu sagen, was ich sagen wollte. Ich bin dir dankbar, dass du uns diese Gelegenheit gegeben hast.
Vielen Dank, dass ihr euch trotz des ganzen Chaos gerade Zeit genommen habt, um hier bei uns zu sein. Wir wissen es echt zu schätzen. Wir senden euch ganz viel Liebe dorthin. Passt gut auf euch auf.
Danke für die Einladung. Danke, dass ihr das gemacht habt.
Wir senden viel Liebe und Kraft an die Genossin in Minneapolis und danke fürs Teilen.
Seit Mitte Dezember haben Beamte der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzbehörde Border Patrol mindestens 4 Menschen erschossen. Zuletzt den 37-jährigen Alex Pretty am 24. Januar. Als Reaktion darauf vertrieben BewohnerInnen des Whittier-Viertels die Behörden aus ihrem Stadtteil. Über 4 Stunden lieferten sich AnwohnerInnen Straßenkämpfe mit ICE-Agenten, Minnesota-Polizei und State Troopers. Die Demonstrierenden errichteten Barrikaden, warfen Müllcontainer und setzten Barrikaden in Brand. Die Sicherheitskräfte antworteten mit Tränengas und Gummigeschossen. Am Nachmittag versammelten sich mehr als 1000 Menschen am Tatort, der inzwischen in Alex Pretty Platz umbenannt wurde.
Worüber reden wir heute?
Worüber die Menschen angeblich reden.
Also?
Maduro.
Wie jetzt? Maduro.
Ja, Maduro.
Der venezolanische Ex-Präsident?
Immer noch. Je nach Zielweise, Machtinteresse und Außenpolitik.
Und warum Maduro?
Weil er relevant ist. Also modisch relevant.
Aha.
Sein Jogginganzug.
Ich hasse alles daran. Den Anzug, das Foto im Flugzeug.
Google liebt ihn.
Woher weißt du das?
Google Trends. Das Thermometer der Weltmode.
Was genau wollten die Leute wissen?
Maduro, Nike.
Natürlich Nike.
Revolution, aber bitte mit Swoosh.
Noch so einer.
Wer denn noch?
Fidel Castro.
Ach ja, der mit den Adidas-Anzügen.
Sozialismus, aber nur in Funktionskleidung.
Antikapitalismus im Sponsoring-Look.
Also interessieren sich die Menschen nicht für Hunger, Sanktionen, Repression.
Nein, für Schnitte, Logos und Authentizität.
Der Autokrat als Style-Influencer.
Politik ist halt auch nur Content.
Die Revolution wird nicht übertragen.
Aber sie wird getragen. Größe L, atmungsaktiv.
Wo wir schon bei Venezuela sind.
Geht es schon wieder um Maduro?
Nein. Um Trump.
Oh, bloß nicht.
Ich verstehe schon. Wer sich jeden Tag Trump antun will, braucht ein dickes Fell.
Du meinst es wegen Grönland, oder?
Nicht ganz.
Etwa um sich mit einem Besenstiel am Hinterkopf kratzen zu können?
Ach, du meinst wegen der Kuh Veronika, die meisterhaft mit einem Besen umgeht?
Ja, genau.
Nee, auch nicht. Die ist für den Trump-Scheiß auch viel zu intelligent.
Jetzt weiß ich es, du meinst den Friedensrat.
Genau.
Ich habe davon gehört, warum macht er das?
Trump ist ja unzufrieden mit der UNO.
Ach, zu viele Staaten, zu wenig Trump?
Also gründet er einen Friedensrat.
Frieden. Klingt seriös. Und wer entscheidet?
Trump.
Natürlich.
Friedensrat heißt also das Ding.
Weil Selbstermächtigungszirkel so sperrig klingt?
Er ist der Vorsitzende.
Demokratisch gewählt?
Auf Lebenszeit.
Ah, Demokratie im Museum.
Zusätzlich vertritt er die USA.
Doppelrolle. Spart Personal.
Sollte er jemals aus dem Amt scheiden, bleibt er Vorsitzender.
Physisch oder metaphysisch?
Den Nachfolger bestimmt er selbst.
Leistungsgesellschaft also.
Dreimal darfst du raten, wer ihm nachfolgt.
Eines seiner Kinder oder sein Spiegelbild?
Lang lebe der große Vorsitzende.
Ein Leben lang, mindestens.
Apropos Lebenszeit. Die Politik meint ja, wir arbeiten zu wenig.
Lass mich raten, wir sind zu faul.
Ja. Dabei dachte ich, es gäbe ein Recht auf Faulheit.
Träum weiter. Wo soll das Wirtschaftswachstum sonst herkommen?
Stimmt. Merz meinte ja, Wachstum komme nicht aus der Work-Life-Balance.
Höchstens aus der Work-Work-Balance.
Wer mehr arbeiten kann, sollte mehr arbeiten, heißt es ja.
Übersetzt, faul darfst du nur sein, wenn du Kinder hast oder pflegst.
Kein Wunder, dass die CDU Lifestyle-Teilzeit beklagt.
Ich sehe es praktisch schon vor mir. TÜV-zertifizierte, echte Gründe für Teilzeit.
Dazu das passende Bonusprogramm für den Verzicht auf Teilzeit.
Und natürlich darf auch ein Faulheitsindex nicht fehlen.
Wer dort oben landet, ist staatlich geprüft unsolidarisch.
Ah, es geht also um Solidarität.
Ja, um Solidarität mit dem Kapital. Durch unbezahlte Arbeitsstunden.
Es geht doch nur um eine Stunde mehr, sagt Söder. Kann ja nicht so schlimm sein.
Ja, na klar. Wer weniger arbeitet, schadet dem Standort Deutschland.
Der Standort ist empfindlich. Verträgt keine Kinder, keine Pflege, keinen Rücken.
Ja, Burnout ist doch nur eine Luxuskrankheit der unteren Mittelschicht.
Auf, ihr trotteligen Lohnabhängigen. Beweist euren Patriotismus durch Mehrarbeit. Und währenddessen lachen sich die Milliardärinnen ins Fäustchen.
Was fehlt noch?
Das sogenannte Bürgergeld.
Du meinst die neue Grundsicherung?
Ja, Back to the Future, jedenfalls der von Schröder.
Was kommt da auf uns zu?
Ein Misstrauensregime.
Jeder Antrag ein Verdachtsfall.
Genau, und jeder Fehler ein Charaktertest.
Am Ende heißt es, das System muss tragfähig bleiben.
Wie ist das gemeint?
Gemeint sind die Menschen. Tragfähig für alles.
Der Sozialstaat wird kleiner, die Kontrolle größer.
Effizienzsteigerung nennt man das.
Gesund leben als moralische Pflicht.
Wer arm ist, lebt offenbar falsch.
Und wer widerspricht, verteidigt angeblich Betrug.
Ganz fies.
Klassischer Trick. Kritik moralisch delegitimieren.
Und was bleibt dann vom Sozialstaat?
Eine Erzählung und viele Formulare.
Und vom Vertrauen?
War nie eingeplant.
Τα φαρδιά παντελόνια, στα στιγάγια τους ζητήσαν συμπόνια. napewniamy ta mafia padeluje. Μέσα στις πόλεις τα κοιτάζανε σαν ούφο. Στο σύνταγμα συντζίνης και στα ψηλαλόνια. Τα παιδιά με τα φαρδιά παντελόνια. Και όπως οι γλύτες στον πιλόταν πρωτοπλάθουν. Διαβάσανε μήπως και μάθανε να γράφουν. Κι ύστερα πάλι τη ρωνία, τη αντίθεση. Δέχτηκαν με τη δημιουργική τη σύνδεση. Τώρα λοιπόν που πέρασαν 20 χρόνια. Που έχουν ξεβάψει τα φαρδιά τα παντελόνια. Που εξαντλήθηκε το χρώμα μέσω σπρέι. Που πια στα live μας έρχονται εκεί φασέι. Θυμόμαστε που ορκιστήκαμε, μη γίνουμε. Όλα αυτά που δεν γουστάρουμε και φτύνουμε. Ξεπουλημένοι καταδότες και ρουφιάνοι. Τι πηγλιώδεις με μια γράμματα.
Das waren gerade Social Waste mit Tapadia Metafradia Pantelonia. In Bremen wurde Anfang Januar mal wieder ein Spitzel des Verfassungsschutzes enttarnt. Seit 2017 hatte er die interventionistische Linke Bremen und darüber auch andere Gruppen ausgeforscht. Der Verfassungsschutz, so die IL, benutzte ihn, Zitat, um Proteste gegen das Wiedererstarken des Faschismus und für Klimagerechtigkeit auszuhorchen. Zitat Ende. Der Journalist Matthias Monroy setzt sich seit vielen Jahren mit der Thematik um Spitzel und verdeckte Ermittlungen auseinander. Das Radio Dreieckland hat ein Gespräch mit ihm am 26. Januar ausgestrahlt. Und das hört ihr jetzt.
Vielleicht, um ins Thema einzusteigen, wer war Mark Kennedy, der ja vieles ausgelöst hat?
Mark Kennedy war ein britischer Polizist, der als verdeckter Ermittler mindestens sieben Jahre lang, so ist es soweit bekannt, die linke Szene infiltriert hat. Und 2010 ist er aufgeflogen. Das Besondere bei Mark Kennedy war, dass er in verschiedenen Ländern eingesetzt worden ist, also unter anderem auch in Deutschland. Ist nicht so ganz klar, wie viele es jetzt am Ende waren. Es kursieren so verschiedene Zahlen. Es wird wohl ein gutes Dutzend gewesen sein. Ist auch nicht ganz klar, ob er in jedem dieser Länder Verträge mit den dortigen Polizisten hatte, um dort auch Informationen zuzuliefern. In Deutschland war das auf jeden Fall der Fall beim Heiligen Damm-Gipfel in 2007 und dem NATO-Gipfel in Baden-Baden und Straßburg 2009. Und das ist dann öffentlich geworden. Dann wurde bekannt, dass es auch noch mehr Spitzel gab, die dann zum Beispiel in Heiligen Damm gewesen sind oder mit Mark Kennedy die Umweltbewegung in Großbritannien. Das soll übrigens die damals entstehende radikale Klimabewegung, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Und dann hat der Guardian da immer mehr drüber berichtet und dann wurde seine ganze Abteilung, seine ganze Einheit unter die Lupe genommen und auch die Einheit davor, also beziehungsweise so eine ähnliche Einheit, die dann bis 1968 zurückgeht. Ja, das ist so grob.
Ja, Stichwort bis 1968 geht es zurück. Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit Fällen ab 1968. Wer wurde denn damals ausgeforscht?
Das war damals ein sogenanntes Special Demonstrations Squad und richtete sich auch da schon gegen Linke, auch antirassistische Linke, also diese Einheit war, ich weiß jetzt gerade das Jahr nicht genau, aber zum Beispiel auch in den 90ern hatten die Spitzel zu so einem Studententreffen nach Frankfurt entsandt, so ein internationales Treffen. Ansonsten war das natürlich Nordirland und im Zuge dieser Untersuchungs- und Kommission kam auch, also das ist eine richterliche Untersuchung, es ist nicht so wie ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss bei uns, sondern so eine unabhängige, von einem Richter geleitete Untersuchung, die es seit 10 Jahren jetzt gibt. Genau, in Nordirland raus kam dann zum Beispiel auch, dass die britische Polizei Spitzel bei dem Bloody Sunday March, bei der 72 in Derry gehabt hat, was aus unserer Perspektive jetzt vielleicht nicht verwundert, so, ja klar, ja, sind ja nur verdeckte Ermittler, ist ja nur die Polizei, aber das Narrativ war eben immer, dass das nicht der Fall gewesen sei. Das kam dann zum Beispiel raus. Oder so ein anderer Skandal war noch, dass es gab so einen rassistischen Mord an Stephen Lawrence, hieß der junge Mann, der von so Skinheads, eine Gruppe Skinheads getötet wurde. Und dann haben sich die Angehörigen halt organisiert, haben so eine Justice for Lawrence, also ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, Kampagne gemacht, und dann wurde eben diese Kampagne ausgetauscht zum Beispiel.
Jetzt gab es, wie gesagt, neue Ergebnisse oder eine neue Veröffentlichung dieser unabhängigen Untersuchungskommission zu verdeckten Einsätzen der Polizei. Was wurde jetzt im Januar veröffentlicht?
Also eigentlich ist die genauere Formulierung, es ist eine laufende Veröffentlichung. Also ständig werden Sachen veröffentlicht. Zum Beispiel regelmäßig eben die Namen verdeckter Ermittler. Also das sind dann in der Regel nicht die Klarnamen, sondern das sind die Aliasnamen, die also bis 1968 zurückreichen. In 2 Dutzend Fällen haben die aber auch die Klarnamen veröffentlicht. Also bei manchen waren sie sowieso bekannt, wie jetzt zum Beispiel Mark Kennedy oder Marco Jacobs oder Lynn Watson, die beim Heiligen Damm-Gipfel zum Beispiel auch in Deutschland waren, beispielsweise. Dazu muss man sagen, es ist auch nochmal ein bisschen eine andere Kultur in Großbritannien und noch viel mehr beispielsweise in den USA mit der Nennung von Klarnamen in den Medien. Also hier in Deutschland wurde man, war es wahrscheinlich damals auch mit Simon Brommer, Simon Brenner, der Alias, auch ein bisschen riskant, den Namen zu veröffentlichen. Aber in Großbritannien ist das jetzt nicht so ungewöhnlich. Genau, und eine der letzten Veröffentlichungen oder die letzte Veröffentlichung war zum Beispiel ein Beweismittel. Das findet sich auf der Webseite. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Das hat eine Zeugin, die auch Betroffene war, die quasi Aussage gegen die Polizei von einem Spitzel namens Mark Jenner, der mit ihr zusammen war, und sie hat eine Zusammenstellung, so ein 3-minütiges Video gemacht mit Fotos von ihm bei Familienfeiern oder überhaupt bei ihrer Familie. Also wie tief er in ihr Privatleben eingedrungen war. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll, dieses Video sich anzuschauen. Das macht also relativ viel deutlich.
Gab es denn in den letzten Jahren durch die Arbeit dieser Untersuchungskommission dann in der Folge auch gerichtliche Konsequenzen, Entschädigungen für Betroffene etc.?
Dafür ist die explizit nicht da. Also es ist eine Untersuchungskommission, die zwar gerichtliche Möglichkeiten im Sinne von Vorladungen hat, aber die und eben bestimmte Dokumente anfordern kann. Also die haben die Zahl, die ich gefunden habe, war 1 Million Seiten inzwischen schon veröffentlicht an Material. Aber sie können eben niemand verurteilen und sie können auch keine Entschädigung zusprechen. Aber natürlich können die Erkenntnisse, die dort erlangt werden, für andere Verfahren genutzt werden. So ein bekanntes Verfahren, das bekannteste eigentlich, was es gegeben hat, war vor dem Investigatory Power Tribunal, heißt es, glaube ich, IPT in London. Das ist so, da werden auch so Geheimdienstgeschichten verhandelt, die dann eben teilweise auch in Kamera, also ohne Öffentlichkeit stattfinden oder auch ohne die Betroffenen, die Klägerinnen. Und da ist zuletzt einer der Frauen, die geklagt hatten gegen die Polizei, also bei den Gerichten waren es insgesamt 8, dann auch eine hohe Entschädigung zugesprochen worden. Kate Wilson, ich kann sehr empfehlen, das Buch, was sie darüber geschrieben hat. Das ist im Oktober rausgekommen, geht so im Metamorph Englisch, heißt Disclosure, Unraveling the Spycops Files. Und sie beschreibt darin, also nicht nur, was das überhaupt für eine Einheit war, und wie sie darauf gekommen sind, sondern eben auch ihr Leben, ihr unfreiwilliges Leben mit Mark Kennedy. Also die hatten eine Beziehung, waren danach sehr gut befreundet, er war tief in ihre Familie integriert. Und dann beschreibt sie eben auch die Aufarbeitung und auch die Höhen und Tiefen und auch wie sie das persönlich verarbeitet hat. Das ist ein extrem interessantes Buch. In Großbritannien macht sie auch gerade Lesereisen und wir sind froh, dass wir mit ihr eine Veranstaltung jetzt auch in Berlin machen konnten am 20. Februar. Aber es gibt leider nur eine in Deutschland.
Ja, das wäre auch noch ein bisschen meine Frage, diese Arbeit der Untersuchungskommission. Wie ist... Was bedeutet die für die Betroffenen der Ausforschung?
Das bedeutet zum einen erstmal einen extrem langen Atem. Also die Kommission war, als sie 2015 von der damaligen Innenministerin eingerichtet wurde, unter Druck und auch eben nach zahlreichen Enthüllungen, hauptsächlich des Guardians, sollte die bis 2018 gehen. Dann wurde sie 2020 verlängert, dann kam Corona, dann war der Abschlussbericht für 2023 geplant. Und im Moment, nach derzeitigem Stand, gibt es, soweit ich weiß, nur einen Zwischenbericht. Und es soll zwei Zwischenberichte geben und dann eben Abschlussbericht. Und der soll dann Empfehlungen für polizeiliche Reformen formulieren, die dann auch natürlich umgesetzt werden müssen. Das ist natürlich eine Zeitspanne. Ja, wir wissen nicht mal, von wie vielen Jahren man im Moment redet. Ich würde mal sagen, so, das kann gut noch 2, 3, 4 Jahre dauern, bis die Untersuchung überhaupt zu Ende ist. Und dem müssen die Leute natürlich folgen und das alles aufarbeiten, das alles verstehen. Und das macht die von dir eingangs erwähnte Undercover Research Group.
Abschlussfrage mit bitte um kurze Antwort. Wird denn diese Arbeit der Untersuchungskommission dann, denkst du, tatsächlich Einfluss auf die Polizeiarbeit, den Einsatz von verdeckten ErmittlerInnen haben?
Dazu kenne ich die britische Gesetzeslandschaft oder die Polizeilandschaft zu wenig. Aber ich würde mal sagen, so nach meinen generellen Erfahrungen, nein, man wird neue Gesetze machen, dass eben bestimmte Verfehlungen zukünftig erlaubt sind und ansonsten Wege finden, wie man das auch so weitermachen kann.
Eine unabhängige Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Einsatzes von verdeckten Polizeispitzeln in Großbritannien förderte immer wieder neue Grausamkeiten, neues Vorgehen zutage. Wir haben darüber gesprochen mit Matthias Monroy, der sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik befasst.
Liebe Leute, die ihr jetzt am Radio sitzt, ab dem 01.01.26 senden wir das Freie Radio Berlin-Brandenburg nicht mehr auf UKW. Die analogen Frequenzen wurden uns von der Medienanstalt gestrichen. Wir sind weiterhin im Digitalradio unter fr-bb und im Internet unter fr-bb.org zu hören. Den 88,4 MHz übernimmt der Hamburger Sender Byte FM, die 90,7 in Potsdam bespielt dann Jazz FM. Wenn ihr weiterhin freien, nicht kommerziellen, emanzipatorisch-kritischen Rundfunk wollt, hört uns im Stream oder digital.
Lange liebe freies Radio.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Neues Jahr, neues Glück. Zumindest für die Anarchie. Und mit ihr hoffentlich für alle von uns. Wir tauchen ein in die verrückte Welt der Anarchie, die wieder überall und, naja, überall ist. Als erstes besuchen wir im Schnelldurchmarsch eine Reihe von Orten, wo sich die Anarchie schon so rumgetrieben hat. Auf Radio 1 gibt es
höfliche Alternativanarchie.
Paul Gilbert ist
kein Fan von Anarchie,
wie guitarplayer.com berichtet. Laut Trendkraft gibt es
Anarchie im Alltag.
Und zwar als
Hoffnung, Praxis, Widerstand.
Und der Standard erkennt
anarchische Zustände in Venedigs Opernhaus La Venice.
Doch wo wirklich was los ist, ist in Russland. MSN.com berichtet, dass der Krieg gegen die Ukraine in Russland selbst nicht ohne Folgen bleibt. Nicht zuletzt bei der Polizei.
Das Innenministerium hatte das Ausmaß des Problems bereits zuvor offengelegt. Im März 2025 erklärte Innenminister Wladimir Kolokoltschew, dass mehr als 170.000 Stellen unbesetzt seien.
Und weiter?
Eine Präsentation des Innenministeriums aus dem Jahr 2025 zeigte erhebliche Lücken in zentralen Bereichen. Die Kriminalpolizei arbeitete mit nahezu einem Viertel unbesetzter Stellen. Der Streifendienst verfügte über fast ein Drittel weniger Personal als erforderlich, während Drogenbekämpfung und Ermittlungsbehörden jeweils um mehr als ein Fünftel unterbesetzt waren.
Da ist es kein Wunder, dass die Webseite zu einem erfreulichen Fazit kommt.
Steht Russland am Rande der Anarchie?
Na, das wollen wir wohl doch hoffen. Wir wechseln komplett das Thema, denn die Frankfurter Neue Presse widmet sich der Muppet Show unter dem Titel
Das wussten Sie noch nicht über die Muppets.
Keine Ahnung, woher die das gleich wissen wollen, aber sei es drum. Es geht los mit
Kermit, Fozzie, Beaker, Gonzo. Die von Jim Henson geschaffenen Puppen sind unverwüstlich. Davon zeugt auch das Special zur Muppets Show, das zum 50-jährigen Jubiläum der etwa 1976 bis 1981 ausgestrahlten Kultsendung produziert wurde.
Verrückt, dass es nur 5 Jahre waren. Der langwierige Eindruck hat aber vermutlich mit den vielen Orten zu tun, an denen die Figuren bereits vorher und dann später immer wieder auftauchten.
Seinen Durchbruch feierten Jim Henson und die Muppets ab 1969 bei der Sesamstraße. Trotz des großen Erfolges war die TV-Sendung für Henson nur eine Durchgangsstation. Sein Ziel war es, weniger Kinder zum Lachen zu bringen. Stattdessen strebte er schon damals jene bissige Unterhaltung für Erwachsene an, die er später bei den Muppets umsetzte.
Es gibt ja Leute, Aktivistinnen sind gemeint, die meinen, ganz verbissen ausschließlich Politik machen zu müssen. Aber nein, die Anarchie braucht auch Unterhaltung. Und die darf aber natürlich bissig sein.
Ein bisschen Anarchie, clevere Gags und die Lust am ganz normalen Wahnsinn des Showbusiness. Wenn die Muppets antreten, dann ist kreativer Wahnsinn das Programm.
Kreativer Wahnsinn, wie die Muppets, auch das bringt die Anarchie voran. In einer unserer letzten Presseschauen ging es um Pippi Langstrumpf. Dieses Mal geht es um ihre Schöpferin, Astrid Lindgren. Denn im Januar ist eine neue Doku zu ihrem Leben in die Kinos gekommen. Anlass und Aufhänger der neuen Betrachtung von Lindgrens Leben sind ihre erst 2015 veröffentlichten Tagebücher aus den Kriegsjahren 1939 bis 1945. Flux FM sprach mit dem Regisseur.
Viele kennen Astrid Lindgren vor allem als Autorin sehr fröhlicher, anarchischer Kinderbücher. Was hat dich persönlich denn so an ihren düsteren Kriegstagebüchern interessiert, dass daraus ein Film werden musste?
Nachdem alle ihre Figuren kennen, ist das natürlich eine naheliegende Frage.
Naja, viele kennen Astrid, wie du sagst, als fröhliche Autorin. Sie war aber eigentlich gar kein fröhlicher Mensch. Das lernen wir aus diesen Kriegstagebüchern. Also für mich war es eine Offenbarung. Das ist aber schon natürlich dann so erstaunlich, dass die am 1. September den Stift in die Hand nimmt und anfängt, ein Tagebuch über den Krieg zu schreiben und während des Schreibens am Tagebuch zur Autorin wird.
Das wundert uns nicht, denn die eigenen Erfahrungen sind immer die beste Schule, sei es für das Schaffen von Kultur, für die Gestaltung von Politik, aber auch für das Bewusstsein insgesamt. Und passend dazu antwortet der Regisseur auf die Frage, was er sich denn als Ergebnis seines Films wünscht.
Dass man Empathie wieder neu lernt und sich um die Schwachen kümmert, dass man für soziale Gerechtigkeit sich einsetzt und dann auch sich bewährt darin, sich traut, sich rausgeht und Lüge Lüge nennt und Wahrheit Wahrheit nennt. Nur so werden wir resilient genug sein am Ende, um diesen neuen Verbrechern und Diktatoren, die da jetzt unsere Welt in den Abgrund stoßen wollen, weil sie sich bereichern wollen, weil sie Macht haben wollen. Das ist es, was wir über uns selbst lernen müssen, dass wir dagegen halten können, indem wir mehr zu uns selber stehen.
Ja, das wünschen wir uns alle. Und darauf arbeitet die Anarchie tatkräftig hin.
Genossen hoffen. Haare wehen im Wind, aber Blut ist vergossen. Dekaden betroffen. Generation ächzen unter Verboten. Tyrannei, Wirke, Korruption, die Macht der Despoten. Ein Regime tötet die Jugend wieder und wieder. Hani und Vater, was singen den Sieg ihre Lieder? Melodien von der Freiheit, atmen Lyrik für die Liebe. Free to march, alle hier ein Leben mit Würde und Frieden. Feministischen, kurdischen Überklassen hinweg. Solidarische Wurzeln für den Hass, kein Versteck. Gemeinsam gegen Gewalt, gegen Unterdrückung, um das selbstbestimmte Leben zu schützen. Strafen und Geschosse werden ins Leere führen. Diese Geiselnehmer werden dafür ewig büßen. Unter freiem Himmel verhallt in Echonie.
به جو خودش فقط خیابون و گرجشو داریم. شوق و آب و پرز دادن به پشتشو داریم. هرچند نچشیدیم طعمشو ولی تو مسیر هرچی داشتیم کلشو دادیم. هنوزم فروتر از اینیم بشینیم زمین. هزارها جنگ تو خونمه بگیریم کمی. حجرم جرقه یه جنگ جدید. وقتی خرد جمعی به جنگه که نمیشی دریف گریزی نیست از شنگال تاریخ. ما تکرار مکررات و سرمایه داریم. ما افسانه سازیم با دستای خالی. قوی تر میشیم تو جنگای آتی. تا سطر عرفتون نقطه میاریم. پرچمشو رو قله میذاریم. وقتی قلبمون تو دستمون بود رفتی نشونه. حالا عقدشو تو رحممون نطفه میکاریم.
Das war Lin mit Jinjian Azadi und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angekommen. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, geht das an aradio-berlin@riser.net. Im Fediverse sind wir als @aradio_berlin auf dem Mastodon-Knoten von kollektiva.social vertreten. Jeden dritten Mittwoch im Monat könnt ihr uns zurzeit noch über UKW empfangen. Auf unserer Website www.aradio-berlin.org findet ihr mehr Infos dazu. Bis nächsten Monat. Macht's gut.